Hi und herzlich willkommen zu dieser etwas verspäteten Folge Soziales Deutschland. Bei mir haben jetzt die letzten Herbstferien angefangen. Für mich heißt das erstmal wieder richtig durchatmen und sich um diesen Podcast kümmern. Viele von euch gehen ja auch noch zur Schule und haben sich deshalb in den letzten Monaten immer wieder ein Thema gewünscht. In dieser kurzen Folge Soziales Deutschland wollen wir heute mit einem der bekanntesten deutschen Aktivisten über die Rolle von euch, von jungen Menschen in der Politik und in den Medien sprechen. Jakob Lasel ist 2018 als einer der Initiatoren von Fridays for Future bekannt geworden. Als Gesicht der Bewegung hat er für lange Zeit klimapolitische Forderungen in den unterschiedlichsten Formaten vertreten und letztes Jahr für den Bundestag kandidiert. Jakob kann Medien, aber auch Politik. Und er ist davon überzeugt, dass die Einflussnahme junger Menschen in diesen zwei Feldern immer größer wird. Fridays for Future trägt einen massiven Beitrag dazu bei und ermöglicht es jungen Menschen, von der Politik gehört zu werden. Eine Studie der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung in Zusammenarbeit mit Think Tank hat gezeigt, dass ein Drittel aller Jugendlichen sich täglich über Politik informiert. Dennoch sagen drei Viertel der unter 25-Jährigen, dass sie nicht von der Politik gehört werden. Und über dieses Paradoxon, dieses eklatante Missverhältnis von Repräsentation, möchte ich heute auch mit Maria Popov sprechen. Maria ist freie Journalistin und arbeitet unter anderem mit Funk, einem Content-Netzwerk für junge Menschen. Maria ist sich sicher, Repräsentation beginnt auch in den Medien. Deshalb erklärt sie uns heute, wie mediale Aufmerksamkeit auch die Awareness erzeugt, die es für Probleme wie Diskriminierung, Ungerechtigkeit oder die Klimakrise braucht, Klammer auf, Überschneidung möglich, Klammer zu. Also lasst uns direkt anfangen. Jakob und ich haben uns online getroffen, deshalb sorry im Voraus, falls die Tonqualität an manchen Stellen nicht so bockt. Hallo Jakob.
Ja moin, schön, dass ich dabei sein darf.
Wie geht's dir?
Gut, gerade ist bei mir wieder Semesterbeginn, ganz komische Phase, ich hatte schon fast wieder verdrängt, dass ich überhaupt studiere, aber genau, und alles gerade ganz spannend, würde ich sagen, dafür, dass, obwohl es so tristes Herbstwetter draußen hat.
Willst du den Leuten vielleicht mal erzählen, was du studierst?
Ich studiere Rechtswissenschaften im Hauptfach und im Nebenfach Nachhaltigkeitswissenschaften, um sozusagen auch akademisch noch einen guten Bezug zu dem zu haben, was ich sonst mache.
Du bist ja vor ein paar Jahren durch Fridays for Future bekannt geworden. Jetzt bist du im Studium und schon etwas älter. Ist das so eine generelle Auffälligkeit, dass Fridays for Future auch älter geworden ist jetzt?
Fridays for Future hat ja angefangen als eine Bewegung von jungen SchülerInnen. Ich denke mal, die Leute waren so zwischen 16 und 18 die meisten. Und einmal sind die Leute bei Fridays for Future selber älter geworden, das merkt man. Und dann sind ja aber auch noch ganz viele dazugekommen. Studierende sind dazugekommen, aber auch Azubis, Menschen von der Verdi-Jugend. Auch die Älteren, also es gibt jetzt irgendwie Omas for Future. Ich denke mal, das ist so in der Breite der Gesellschaft schon angekommen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir mit genau diesen Gruppen, mit all diesen Menschen, die sich für die Klimakrise interessieren und was verändern wollen, wie wir damit jetzt auch Druck wieder auf die Politik aufbauen.
In welcher Lage siehst du uns denn gerade politisch?
Ich glaube, dass wir sind politisch in einer ganz krassen Situation eigentlich. Also einmal hat sich durch Fridays for Future erstmal wahnsinnig viel verändert. Das muss man auch irgendwie sagen. Das, was sich verändert hat, das ist durch diesen riesigen Ruck, den Fridays for Future ausgelöst hat und auch zum Rollen gebracht hat, 2019 überhaupt erst passiert. Also das müssen wir irgendwie auch immer wieder betonen, weil ich glaube, Leute vergessen das ganz schnell, was wir da Krasses geleistet haben mit der Klimabewegung, wie auch junge Menschen einfach diese alteingesessene Politik einfach mal auf den Kopf gestellt haben. Wir haben große Erfolge gefeiert, den Kohleausstieg 2030 wurde letztes Jahr in Angriff genommen. Wir haben es geschafft, dass Klimaziele zwar nicht ausreichend, aber zumindest annähernd hochgefahren werden, dass die Bundesregierung ambitionierter ist. Auf europäischer Ebene wurden mega viele Klimagesetze verabschiedet, also es hat sich unglaublich viel verändert. Und gleichzeitig stehen wir vor einer Politik, die es gerade besser machen will als die Große Koalition in den letzten Jahren davor. aber ehrlich gesagt die ganze Zeit nur mit faulen Ausreden daherkommt und substanziell merkt man beim Volker Wissing keinen krassen Unterschied, wenn man sich die Politik anguckt, zu Andreas Scheuer, auch wenn der vielleicht nicht ganz so inkompetent ist, aber das merken vielleicht seine Mitarbeitende. Das Klima kriegt davon wenig zu spüren und ist schon was, was mich ganz schön fertig macht, weil diese Ampelregierung für mich zumindest anfangs schon auch mit der Hoffnung verbunden war, dass Sachen etwas besser werden.
Ja, beim letzten Klimastreik war ja auch eine der zentralen Forderungen, 9-Euro-Ticket fortsetzen. Jetzt wurde gerade verkündet, es kommt ein Nachfolger, aber für 49 Euro. Ich habe auch schon ganz oft über das 9-Euro-Ticket hier in diesem Podcast gesprochen. Wie findest du denn das vorgestellte Nachfolgemodell jetzt, wo es da ist?
Ist irgendwie wieder so ein politischer Notfallkompromiss. Man konnte sich nicht einigen und dann kommt halt sowas bei raus. Besser als nichts, aber wenn wir in allen Bereichen, und das merken wir ja auch, wenn wir die ganze Zeit immer weitermachen mit besser als nichts, besser als nichts, besser als nichts, dann können wir uns da freuen. Es ist irgendwie schöner geworden. Wir haben dann meinetwegen bezahlbareren ÖPNV, es haben sich Sachen verändert. Aber das Klima und können wir damit nicht retten. Wir haben da eben ökologische Grenzen. Wir haben ein 1,5-Grad-Limit. Da reicht es nicht die ganze Zeit, den Kompromiss im Möglichen zu suchen, sondern der radikale Kompromiss ist schon das 1,5-Grad-Ziel, weil das schon extrem viel Leiden bedeutet und viel mehr, nämlich das Überschreiten von Kipppunkten und einer unaufhaltbaren Klimakrise. Das können wir einfach nicht zulassen. Und
kannst du dir denn so ein 49-Euro-Ticket leisten als Student?
Na, die Studis sind ja noch die privilegiertesten. Wir haben ein viel günstigeres Ticket mit dem Semesterticket. Wenn man das nicht hätte und vielleicht gerade in seinen ersten Job ist oder gerade Leute, die eine Familie ernähren müssen, für die sind 49 Euro im Monat einfach ganz schön viel. Wenn man dann noch Kinder hat oder so und denen das auch kaufen muss.
Denkst du, Klimagerechtigkeit ist jüngeren Menschen einfach wichtiger als älteren Menschen?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das Entscheidende und das müssen wir uns, glaube ich, auch immer wieder deutlich machen. Das Entscheidende ist, dass Leute daran glauben, dass wir was verändern können. Und erst das führt dazu, dass wir auch wirklich politisch Druck ausüben, dass sich wirklich Dinge für die Menschen verändern. Das setzt erstmal voraus, dass wir daran glauben, dass wir nicht schon resigniert sind. Und ich glaube, viele Ältere, die sich eine bessere Welt wünschen, sind manchmal auch schon viel zu resigniert und abgeklärt. Mein Opa sagt mir immer, das müsst ihr schon richten, Jakob.
Also die Perspektive ist eine andere.
Ja, und das Level an Hoffnung vielleicht. Ich glaube, wenn wir verzweifeln und wenn wir sagen, da ändert sich doch eh niemals was, das ist der Punkt, wo wir eben nichts mehr machen können gegen RWE, gegen die Chemiekonzerne, gegen die Ölkonzerne. Das ist der Punkt, wo die eigentlich wirklich gewonnen haben, wenn wir nicht mehr dran glauben, dass sich was verändern kann.
Glaubst du, junge Menschen geben die Hoffnung gerade auf?
Ich glaube, dass immer mehr junge Menschen die Hoffnung verlieren. Das ist natürlich auch total fies. Also es muss sich eigentlich alles jetzt sofort ganz schnell verändern. Und das passiert nicht. Wir haben eine Politik, die immer nur handlungsfähig ist, wenn es so richtig knallt. Deswegen müssen wir eine Aufregung erzeugen und den Willen und den Glauben, dass sich was verändern kann. Und solange das nicht passiert, wenn Leute da die Hoffnung verlieren, dann passiert das eben auch bei jüngeren Leuten, die jetzt nämlich gerade sehen, dass ein Kohleausstieg 2030 vielleicht erkämpft wurde, aber dann auch am Ende wieder eine Mogelpackung ist und die uns dann Robert Habeck serviert. Und das ist schon extrem krass. Und da finde ich, ist Politik auch in der Verantwortung, auch mal wirklich zu liefern und nicht nur immer so halbgare Lösungen zu präsentieren, um eben Leute nicht so runterzuziehen.
Es sind ja seit der letzten Bundestagswahl auch mehr junge Menschen im Parlament. Also nicht viele, aber mehr, ein paar mehr. Bemerkst du das? Bemerkst du, dass sich seitdem was verändert hat?
Ist natürlich auch so ein bisschen eine blöde Situation, jetzt krass zu stänkern, weil ich kann dir nicht versprechen, dass ich es besser gemacht hätte. Wie ich es zumindest von außen wahrnehme, höre ich es viel zu wenig, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber es gibt viel zu wenig junge Menschen, die im Parlament sitzen und dann diese Stimme auch ausreichend nutzen. Wir haben gerade in den ganzen Regierungsfraktionen, da schaue ich insbesondere auf die SPD, aber auch auf die Grünen, ein Level an staatstragenden Menschen, die letztendlich irgendwo der verlängerte Arm der Ministerien sind, aber auch wenn es natürlich total schwierig ist, gerade für die jüngeren Menschen in den Parlamenten, da dann auch ihre Stimme wirklich zu nutzen, weil man ist ja immer auch davon abhängig, was von den Älteren zu lernen und von den ganzen Strukturen und so weiter.
Also brauchen wir einfach noch mehr junge Menschen im Parlament, damit die auch immer mehr an Macht gewinnen?
Es braucht auf jeden Fall mehr die Interessen junger Menschen in den Parlamenten. Und ich glaube, wenn sich dafür junge Menschen finden, die diese vertreten wollen, dann ist das großartig. Aber das ist nicht nur eine Aufgabe, die an jungen Parlamentariern hängen darf, sondern das ist was, das müssen alle irgendwie verkörpern. Diese Interessen in der jungen Generation sind eine Aufgabe, die weit darüber hinausgeht, was irgendwie Repräsentanz angeht.
Jakob sagt, die Repräsentanz junger Menschen und ihrer Interessen geht weit über das Parlament hinaus. Meine zweite Gästin unterschreibt diese Aussage. Maria Popov ist Journalistin und moderiert eines der beliebtesten Jugendformate auf Klo von Funk.
Ich bin mittlerweile 29 Jahre alt. Ich habe Abi gemacht und dann habe ich Medienwissenschaft studiert. Da hatte ich noch gar keinen Plan. Okay, ich wusste überhaupt nicht, was das alles werden soll mit den Medien. Ich dachte eine Zeit lang mal, ich gehe in die Werbung. Keine Ahnung, woher ich das genommen habe. Im Studium habe ich erst gecheckt, dass Film mein Medium ist. Dann habe ich Praktikas gemacht bei den Öffentlich-Rechtlichen und bin so irgendwie bei Auf Klo gelandet. Auf Klo von Funk, dem Jugendnetzwerk von ARD und ZDF. Bin dann Moderatorin geworden und dann auch Redaktionsleiterin. Das heißt, ich hatte so richtig, richtig viel Verantwortung in eigentlich meinem ersten journalistischen Job. Und mittlerweile bin ich jetzt freie Journalistin und freie Moderatorin und mache eben auch andere Projekte. Unter anderem arbeite ich mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung zum Thema Kindesmissbrauch zusammen. Das ist also ein unabhängiger Beauftragter vom Bundesministerium für Familie, Jugend, Frauen und so weiter.
Maria teilt ihre Themen mit einem großen Publikum und erreicht mit dem, was sie berichtet, was sie behandelt, was sie sagt, viele Menschen.
Als Journalistin und besonders auch als Journalistin, die in der Öffentlichkeit steht, habe ich voll die Verantwortung und auch Möglichkeit, Leute zu erreichen. Das merke ich halt immer mega krass, dass durch die Entscheidung, auch vor der Kamera zu stehen und dass Leute mich halt kennen, ich halt eine Stimme halt habe, die gehört wird. Das ist manchmal ein richtig crazy Gefühl auf jeden Fall und die Verantwortung fühlt sich aber meistens mega gut an und das ist mega das Privileg, dass ich dadurch halt Themen einfach ansprechen kann und ich merke auch immer wieder so als weiß gelesene Person, dass es voll den Unterschied macht, ob eine Person, die nicht von Rassismus betroffen ist, in der Redaktion einfach ansprechen kann, hey, das können wir so nicht machen oder wir haben noch keine Geschichte hier inkludiert, die von einer Person kommt, die nicht weiß ist oder so und das merke ich halt immer wieder und habe ich auch oft, wenn ich krasse Shitstorms erlebe wegen Projekten, die ich begleite, dass es wichtig ist, dass ich als Person die Privilegien habe, die auch anerkenne und das macht einen riesen Unterschied, das als Journalistin zu wissen und das bewusst zu nutzen, macht halt am Ende wirklich einen Unterschied in der Arbeit so. Es hat so einen riesen Unterschied gemacht in meinen letzten Arbeitsjahren, ob ich über Transgeschlechtlichkeit aufkläre oder eine Kollegin, ein Kollege, der selber trans ist, der dann mit den Folgen womöglich leben muss.
Maria setzt sich vor allem mit Kinderrechten auseinander. Zu diesen würde natürlich auch gehören, auf einem sicheren, gesunden Planeten zu leben, wenn es sie erstmal so richtig gäbe. Warum dem nicht so ist, habe ich Maria auch gefragt.
Wir haben irgendwie die UN-Kinderrechtskonvention seit 30 Jahren, das ist nicht viel. Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz und das ist was, was Politik besonders jetzt seit der Ampelkoalition voll krass beschäftigt und was denen auch ein Anliegen ist. Und Olaf Scholz hat zum Beispiel auch im Logo-Interview mit der Kinderreporterin auch so gesagt, ja voll, wir wollen auf jeden Fall Kinderrechte auch ins Grundgesetz schreiben. Aktuell sei laut ihm die Opposition der Grund, warum das noch nicht der Fall ist. Kinderrechte ist was, was Leute einfach nicht so krass auf dem Schirm haben. Ich finde es immer wieder krass, das auch so anhand von Zahlen zu sehen, welche Wellen das auch letztendlich für Kinder und Jugendliche selber schlägt. Also zumindest für mich auch selber war das zumindest so, dass ich bis im Alter von 20 von Politik einfach wirklich keine Ahnung und auch gar keinen Bock hatte. Und das ist halt kein Zufall. Alle sind voll politisch, aber sie wissen es gar nicht, weil niemand einen danach fragt. Was ich auch mega spannend finde, ist, dass eine Befragung von 2019, nämlich die EU-Kids-Online-Befragung in Deutschland, gesagt hat, dass der Großteil der Kinder und Jugendlichen ihr Wissen über Politik als gering einschätzen, aber 83% der Kinder und Jugendlichen von Fridays for Future schon gehört hat und die Hälfte davon auch weiterführende Informationen dazu im Internet gesucht hat. Also das zeigt, dass eigentlich fast alle Jugendlichen politisch gebildet sind, Ahnung haben und sogar Interesse, sich weiterzubilden. Aber fast alle sagen, nee, eigentlich habe ich kein Wissen über Politik und auch nicht das Gefühl, politischen Einfluss zu haben. So, und das finde ich halt eigentlich ein Problem, weil das heißt so, die Aufklärung ist halt einfach gleich null.
Fridays for Future hat seit 2018 als Jugendbewegung immer mehr jungen Menschen eine Bühne verschaffen. Und auch ich denke nicht, dass ich mich getraut hätte, irgendwann als 17-Jähriger mal einen Podcast zu machen, wenn nicht viele andere Jugendliche vorangegangen wären. Solche Formate wie dieser Podcast sind also auch direkte oder indirekte Ergebnisse der Klimabewegung. Wenn man das erstmal so checkt, dann wird einem nochmal bewusst, welchen Einfluss FFF auf die Medien gehabt hat.
Ich nehme das definitiv so wahr, dass das absolut ein Gamechanger war, auch in der Politik jungen Menschen zuzuhören. Und ich finde es eigentlich krass und natürlich auch viel zu verspätet, dass das gerade über Klimapolitik der Fall ist. Aber ich finde es gut, dass das der Fall ist. Und ich denke, das merken viele PolitikerInnen. Und es ist da was ganz Besonderes, dass zumindest jetzt mal mittlerweile die Ernsthaftigkeit solcher aktivistischen Bewegungen irgendwie ernst genommen wird. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das ein großer Grund ist, warum zum Beispiel über die Senkung des Wahlalters gesprochen wird. Also viele von den PolitikerInnen, die aktuell in der Koalition sind, sind ja dafür, das Wahlalter auf 16 zu verringern. Und zum Beispiel aber so das Kinderhilfswerk ist auch dafür, das Wahlalter auf 14 Jahre zu senken, je nachdem, um was es genau geht. Also da sieht man so, da ist einiges zu tun. Also es ist auf jeden Fall so, dass wenn ich auch mit JournalistInnen spreche, die schon vor der Internetgeneration gearbeitet haben, dass die es mega krass finden, wie junge Menschen mehr gesehen werden. Und Kinderrecht hat zum Teil nicht nur Schutz und Förderung, also so Bildung und so, sondern auch Teilhabe. Also es ist wirklich ein großer Punkt im Teil der Kinderrechte, Teilhabe. Und das war vor dem Zeitalter von Social Media halt einfach nicht der Fall. Also Jugendliche waren nicht gesehen und wenn, dann aus der Brille von Erwachsenen.
Leute, nur 6 der 735 Abgeordneten im derzeitigen Bundestag sind unter 25 Jahre alt. 6 Menschen und weniger als 1%. Wenn man sich mal die bekanntesten deutschen Medienhäuser mit ihren bekanntesten Formaten ansieht, bemerkt man schnell, dass die arbeitenden Altersgruppen in Politik und Medien nicht weit auseinander sind. Gerechtfertigt wird das dann häufig mit Erfahrung. Erfahrung gatet die Auswahlmöglichkeiten aber auch so, dass eine soziale Ungerechtigkeit entsteht. Denn Erfahrung haben junge Menschen vielleicht nicht so viel, manche wiederum können sie sich aber auch gar nicht sammeln.
Was für ein Bildungsgrad und was für ein Standing und wie lang muss der Lebenslauf sein zum Beispiel. Ne? All diese Erwartungen an JournalistInnen oder Menschen, die halt in Redaktion arbeiten, zu setzen, bedeutet automatisch, dass das ältere Menschen sind. Ich sage nicht, dass das per se schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall eine Riesenhürde und es ist ein Problem, weil das natürlich auch Klassismus befördert, dass im Journalismus immer noch der Fall ist, dass nur Leute da reinkommen, die eine perfekte Bildungslaufbahn hatten.
Tja, und so sieht es auch im Bundestag aus. Der Zusammensetzung des neuen Parlaments ist es zu entnehmen, dass fast 90% aller Abgeordneten Akademiker sind. Viele junge Menschen haben solche Abschlüsse ja noch gar nicht erlangt und ein realitätsgetreues Abbild unserer Gesellschaft, wer würde das bei so einer Zahl eigentlich auch noch behaupten? Nobody. Natürlich wandern bei so einer Zusammensetzung die Interessen junger Menschen sowie auch von Nicht-Akademikern oder anderen Gruppen, die nicht ausreichend vertreten sind, häufig unter den Tisch. Und daraus folgen dann die Studien, die uns sagen, Jugendliche sind zwar politisch, aber finden kein Gehör. Und ihre Interessen auch nicht.
Es ist der Fakt, dass wir als Generation, die mit dem Internet und mit den Möglichkeiten, die das Internet eröffnet hat, eine viel höhere Sensibilisierung haben für Themen rund um soziale Gerechtigkeit und um Nachhaltigkeit. Das ist einfach Fakt. Kinder in Grundgesetzen zu inkludieren und dadurch auch dafür zu sorgen, dass es einen tatsächlichen Fortschritt gibt, Kindern zuzuhören und Jugendlichen Aufmerksamkeit zu schenken in der politischen Debatte, bedeutet automatisch Themen auf den Tisch zu setzen, die Jugendliche halt berühren. Also das kann man so richtig an Beispielen auch sehen, wie man das dann genau passiert, dass das nicht so Kosmetik ist, so oh ja, dann steht das halt in irgendeinem Grundgesetz, sondern das würde zum Beispiel heißen, dass es einen Beauftragten für Kinderrechte geben könnte in der Regierung. Das gibt es momentan einfach noch nicht. Und diese Person könnte zum Beispiel eine zentrale Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche leiten, wo sich dann tatsächlich Jugendliche melden können und Themen einfach so auf den Tisch setzen können, die ihnen wichtig sind. Und das bedeutet ja, dass Themen, die in unserer Generationen mehr besprochen werden, dann mehr besprochen werden.
Maria erlebt aber auch einen Wandel. Wandel in der Art, wie Medien und Politik mit jungen Menschen umgehen, in der Art, wo ihre Interessen auf der Tagesordnung stehen. Ich habe Maria gefragt, ob sie denkt, dass diese auf der Tagesordnung gerade weiter nach oben rutschen.
Ich merke einfach, dass die letzten 5 Jahre, in denen ich bei Auf Klo war, gezeigt haben, wie viel Bedarf dafür da ist, junge Geschichten zu hören, sie zu erzählen in einem safen Space, in dem nicht Menschen, die absolut entfernt sind von diesen Erfahrungen, zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen, dass nicht sie durch ihre Brille diese Geschichte erzählt wird, sondern dass zum Beispiel bei queeren Erfahrungen Menschen das erzählen, die sensibilisiert sind dafür. Ja, zum Beispiel jetzt ein Beispiel von deinem Autounfall, der zu einer körperlichen Behinderung geführt hat. Wir haben jetzt jahrelang, jahrzehntelang und auch immer noch Beschreibungen von Menschen mit Behinderungen gehört, wie sie zu der Behinderung gekommen sind, aber nicht, welche Erfahrungen sie dadurch in unserer Gesellschaft machen und was das eigentlich heißt, in einer Gesellschaft zu leben, die nicht barrierefrei ist. Ich erlebe ein langsames Bewegen und es fällt mir aber jetzt als persönliche Maria Popov, wenn ich nicht als Journalistin spreche, schwer, da nicht trotzdem auch wütend und resigniert zu sein. So, ich denke mir auch manchmal so, fuck my life, das dauert alles viel zu lang, es ist alles viel zu überholt, natürlich so. Aber wir reden halt trotzdem über Schritte, die wichtig sind. Und die wir trotzdem halt einfach machen müssen im Prozess. So, und deswegen als Journalistin oder als etwas neutralere Kraft in meinem Kopf denke ich mir so, okay, hab Geduld, jeder Schritt lohnt sich, jede Diskussion ist gut.
Gespräche hat neulich auch eine Regierungspartei auf ihrem Parteitag entfacht. Die Medien stellen Fridays for Future ja häufig als verlängerten Arm von Bündnis 90 dar. Auf ihrem Bundesparteitag haben die Grünen aber kürzlich Entscheidungen getroffen, die nicht unbedingt mit dem vereinbar sind, für was Klimaaktivistinnen kämpfen. Sogar auf dem Parteitag haben Aktivistinnen noch dafür gekämpft, dass die Partei sich mehrheitlich gegen das Abbaggern des Dorfes Lützerath entscheidet. Lützerath in NRW, wo ich übrigens Jakob dieses Jahr auch kennengelernt habe, ist ein Dorf, Leute, worunter so unfassbar viel Braunkohle liegt, dass die Zahlen uns sagen, wenn diese Kohle aus der Erde geholt wird, verfehlt Deutschland das 1,5-Grad-Ziel. Das haben Aktivistinnen sogar auf den letzten Metern des Parteitags versucht, der Partei klarzumachen.
Wir gucken auf Lützerath, das Dorf, das man versucht hat, als verlorenen Kleinkrieg oder als ideologisches Projekt zu diskreditieren. Mit dem Blick immer auf das scheinbar große Ganze. Dabei ist es so: In Lützerath manifestiert sich das große Ganze. Dieses Dorf sitzt auf Millionen Tonnen CO2, ist eine reale Festung vor unserem Bruch mit dem Pariser Abkommen. Man hat gejubelt. Der Kohleausstieg 2030, Leute, bitte klatschen. Und im Deal mit RWE, da würden jetzt 280 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Welche Klimaaktivistin kann das verteufeln? Aber jetzt gibt es Zahlen. Und die stehen im Netz. Und die sind für alle einsehbar. Und die sind eindeutig. Wenn RWE die im Deal ermöglichte Auslastung aller Kraftwerke in den 20er Jahren nutzt, dann wird durch den vorgezogenen Kohleausstieg 2030 keine einzige Tonne CO2 eingespart. Und ich frage euch ganz ehrlich, seit wann argumentieren die Grünen mit gefakten Zahlen von RWE? Seit wann?
Was man da aus diesem Parteitag ziehen kann, und das wird jetzt vielleicht immer mehr Menschen klar, aber ich habe das schon vorher immer gesagt, wir haben keine Partei, die eins zu eins die Interessen der Klimabewegung vertritt. Wir haben viele demokratische Parteien, auf die wir Einfluss nehmen können, und dann haben wir welche, die uns besonders zuhören, und dazu gehören natürlich die Grünen dazu, aber das sind ja noch viele weitere Parteien, die für unsere Themen erstmal grundsätzlich offen sind. Also wir haben auch schon viele Gespräche mit der SPD geführt und selbst bei der CDU müssen die immer mehr Eingeständnisse machen. Die Frage ist, was daraus jetzt strategisch für uns als Klimabewegung folgt. Und da würde ich sagen, müssen wir einfach den Druck auf der Straße weiter erhöhen. Wir müssen weiter die Debatte anfechten und weiter Themen setzen. Was zum Beispiel am Rande dieses Parteitags einfach durchgegangen ist, ist, dass die Grünen offiziell sich jetzt hinter die Forderung von Fridays for Future stellen von 100 Milliarden für den Klimaschutz. Das ist was, was wir auch erkämpft haben. Das wollten die vorher nicht. Das ist was, das haben wir in den Tagen vor dem Parteitag erkämpft. Da haben sich Leute aus der grünen Jugend hingesetzt, aber auch Menschen aus anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Und da hat sich schon viel getan. Wir konnten nicht alles gewinnen. Und ich glaube auch, dass das mit Lützerath und mit diesem Kohlekompromiss, den grüne MinisterInnen mit RWE gefasst haben, dass das einschneidend ist und dass das eine Linie überschreitet. Und trotzdem haben sich an anderen Stellen viele Dinge bewegt. Und da haben wir eben unseren Einfluss ausgebaut. Und das zeigt sich irgendwie immer wieder.
Fridays for Future hat ja dieses Jahr vor allem das Embargo von russischem Öl und Gas in der Öffentlichkeit vertreten.
Da habe ich auch die Forderung nach einem Gasembargo und nach einem Ölembargo unterstützt. Jetzt hat Russland selber den Gashahn zugemacht, muss man ja auch sagen. Und jetzt müssen wir eher schauen, dass wir nicht in neue fossile Abhängigkeiten rutschen, dass wir eben nicht neue LNG-Terminals und so weiter bauen. Weil wenn wir jetzt das gleiche Gas, wie wir aus Russland konsumiert haben, einfach auf anderen Wege nach Deutschland holen, aus Katar oder dem Senegal, macht uns das nicht unbedingt glaubwürdiger oder unabhängiger von Diktatoren.
Findest du eigentlich, dafür müssen wir auch die Energiekonzerne enteignen?
Es gibt halt Sachen in der Energieversorgung, die müssen zentral gesteuert werden. Und das sind zum Beispiel Energienetze und das sind Gasnetze. Das macht ja gar keinen Sinn, das zu dezentralisieren. Und dann hat man die Wahl, macht das ein großer Megakonzern mit undemokratischen Strukturen? Oder ist das was der Staat übernimmt? Und ich finde, gerade solche Sachen, die eben zentral gesteuert sind, also die Monopole sind, sowas gehört in Staatshand. Das funktioniert organisatorisch schon anders nicht. Und wir sehen das jetzt ja auch bei Uniper, dass das Modell ist gescheitert. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man überhaupt auf die Idee kommt, so grundsätzliche Sachen wie Wasser oder Strom oder so zu privatisieren.
Wie ist das eigentlich? Die Grünen haben ja jetzt ihr Go gegeben, dass Lützerath abgebaggert werden darf. In NRW sind sie ja auch maßgeblich an der Regierung beteiligt. Was heißt das jetzt für KlimaaktivistInnen?
Lützerath wird von der Klimabewegung so gut es geht verteidigt und beim Hannenbacher Forst hat es geklappt. Wir werden sehen, wie das in Lützerath läuft. Die Strukturen sind natürlich andere. Also so ein Wald ist natürlich weitläufiger und den kann man leichter besetzen als so ein kleines Dorf. Aber ich glaube oder ich bin mir sicher, die Klimabewegung ist da gerade sehr entschlossen.
Wie Jakob aber zu Beginn gesagt hatte, liegt Klimaschutz nicht nur an den AktivistInnen.
Um Klimagerechtigkeit auf den Tisch zu setzen und richtig aktiv umzusetzen, braucht es Menschen, die darüber sprechen, andere bilden und das dann auch politisch umsetzen in jedem Bereich. Und ich finde, dafür ist Aktivismus natürlich unglaublich wichtig, dafür ist aber auch Journalismus wichtig. Und so unterschiedlich das ist, geht es trotzdem Hand in Hand. Und auch Aufklärung, Erwachsenenbildung, Jugendbildung, das sind alles Dinge, die wichtig sind, um dann natürlich letztendlich auch Druck auf die Politik zu machen, um zu zeigen, so, es ist zwar viel, viel zu spät, aber Leute, jetzt habt ihr die Chance. So.
Ich glaube, dass wir, um aus einer so zutiefst ungerechten Gesellschaft und aus einer fossilen Gesellschaft, die so viel Zerstörungswut entfaltet hat, um da rauszukommen, brauchen wir unglaublich viel Veränderungswillen und den hat niemand so viel wie junge Menschen und deswegen reicht es nicht nur, irgendwie jungen Menschen zuzuhören, sondern man muss sie in Entscheidungen mit einbeziehen.
Was junge Menschen sagen, muss gehört werden. Und egal, ob Forderungen wie die nach einem intakten Planeten, einer inklusiven Infrastruktur oder einer diskriminierungsfreien Gesellschaft, das kann nicht nur von jungen Menschen umgesetzt oder von jungen Menschen wie mir in diesem Podcast namens Soziales Deutschland, lol, behandelt werden. Zur Frage, welche Schritte wir gehen müssen, um für unsere Themen mehr Awareness zu raisen, vor allem in Politik und Medien, darüber habe ich schon mal mit Katja gesprochen. Politik und Medien werden gerechter, wenn sie die Interessen junger Menschen inkludieren. Generationengerechtigkeit, auch dafür tritt Fridays for Future ein. Und für mehr Informationen besucht ihre Website www.fridaysforfuture.de oder folgt der Bewegung auf Social Media. Und damit vielen Dank fürs Einschalten, Leute, und bis bald. Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Gianni Matteo. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Lehne, Ute Engelmann, Daniel Schorb. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Jakob Lasel, Maria Popov, Barbarella Entertainment, Jana Legler.